Wie kriege ich meine Mitarbeitenden eigentlich mit Ownership statt nur Gehalt? Ist immer eine Riesenfrage, die immer wieder kommt.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, herzlich willkommen zur 6. Folge unserer HR-Serie im Podcast von fürgründer.de. In dieser 8-teiligen Serie gibt uns Marie Kanellopoulos Schritt für Schritt die wichtigsten Strategien, Tipps und Instrumente an die Hand, um starke Teams aufzubauen. Marie selbst ist Geschäftsführerin bei Dann Berlin, eine renommierte Agentur, die vom Startup bis zum Konzern eigentlich alles rund um das Thema Personal abdeckt, euch da unterstützt und zur Seite steht. Hallo Marie.
Hallo René, ich freue mich auf die 6. Folge heute.
Zunächst, ihr kennt das ja, ein kurzer Rückblick auf die Folge 5. In der Folge ging es darum, dass schnelles Einstellen ja die Kultur im Unternehmen auch kaputt machen kann. Insofern da Marie nochmal ganz kurz, was ganz wichtig aus der Folge nochmal mitzunehmen.
Ja, René, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Hiring komplett über die Kultur entscheidet. Man möchte das immer gerne separat betrachten, aber letzten Endes kannst du mit Geschwindigkeit viel erreichen, aber du kannst auch viel zerstören. Von daher sagen wir, kulturelle Entscheidungen müssen von Anfang an mit Gehör finden, ansonsten hast du doppelte Kosten im Nachgang.
Mhm. Dann kommen wir zur heutigen Folge oder zu dieser Folge, das People Playbook für stabiles Wachstum. Steht heute im Mittelpunkt. Was verbirgt sich denn hinter dem People Playbook?
Ja, ich liebe dieses People Playbook, weil wir natürlich mit unseren 900 Wachstumsszenarien bei Dann Berlin immer wieder die gleichen Muster gesehen haben im Wachstum. Also ne, nochmal, Führung wird zum Engpass, Teams verlieren Alignment, Prozesse fehlen und bremsen einen gänzlich aus. Und wir bei Dann Berlin haben unsere ganze Beraterköpfe zusammengesteckt und haben gesagt, komm, viele Firmen wachsen ohne Plan. Damit man aber nicht nur hofft, sondern dass es am Ende des Tages auch funktioniert, haben wir ja ein People Playbook entwickelt. Und du musst dir das vorstellen, das ist kein HR-Dokument, das ist auch eigentlich nicht ein Konzept, es ist ein gemeinsames Erarbeiten von einem Allround-Verständnis deiner Firma. Ja, also wie führen wir, wie arbeiten wir zusammen, wie wachsen wir? Und wir haben da verschiedene Themen, die wir natürlich am Ende des Tages auch für unsere Kunden individualisieren. Aber im Großen und Ganzen kann es eine Firma sein mit 30 Mitarbeitenden. Es kann aber auch eine Firma sein mit 150 Mitarbeitenden. Mhm. Und die haben ja alle die typischen Herausforderungen, die ich auch gerade genannt habe und kennen auch grundsätzlich die Krisen, die wir jetzt eigentlich schon in den letzten Folgen durchlaufen haben. Und ich würde, bevor wir vielleicht das People Playbook thematisieren, nochmal ganz kurz auf die Ebenen runterbrechen, weil du hast natürlich ein Thema in dem People Playbook und dann musst du das aber auf den jeweiligen Ebenen betrachten. Mhm. Habe ich gerade schon gesagt, Führung ist natürlich der größte Ankerpunkt im Wachstum, ne? Weil du Unternehmensstrategie übersetzen musst, du musst Operations kontrollieren und steuern. Das heißt, du arbeitest mit unterschiedlichen Stakeholdern, mit unterschiedlichen Erwartungen zusammen und musst dadurch ja auch fähig sein, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir gucken uns immer die Führung an. Wir gucken uns, again, Rollen und Struktur an. Wer macht was? Wer entscheidet was? Und dadurch sieht man ganz klar, okay, wir arbeiten Teams zusammen. Also Zusammenarbeit auch innerhalb der Teams, zwischen den Teams, ist auf jeden Fall eine Ebene, die wir in diese People Playbooks mit einbeziehen. Und dann natürlich drumherum Kultur- und HR-Systeme. Und das Ganze können wir dann so klar runterbrechen und in einen Maßnahmenplan, wir nennen ihn immer Walk-the-Talk-Plan, dann noch wirklich runter priorisieren, sodass wir dann die jeweiligen Themen, wir haben ungefähr 10 Standardthemen im People Playbook, dass wir die dann damit bespielen können.
Okay, dann lass uns doch auf einige dieser Themen mal ein bisschen genauer eingehen und dann vielleicht auch jeweils schauen, was dann Walk the Talk tatsächlich bedeutet.
Genau, das erste Thema, das ist natürlich kommend aus der Startup-Szene, wir haben ja einige Firmen groß machen dürfen, ist es Vision-Aligned Hiring. Das verliert man irgendwann mit der Größe, weil man dann die Nähe zum Gründerteam nicht mehr hat. Mhm. Aber grundsätzlich sind die starken Teams aufgebaut, weil wir sehr charismatische Gründerteams haben, die genau wissen, was sie wollen und die in einer Klarheit auch das runterbrechen können in den jeweiligen Aktionen. Vision-Aligned Hiring heißt nochmal, wir konzentrieren uns nicht auf Skills, sondern wir konzentrieren uns auf Mindset. Und dann ist da oftmals die Diskussion, gehen wir jetzt in diese Culture-Fit-Strategie oder sagen wir bewusst nein, Culture-Add. Und ich bin natürlich für Culture-Add, ja. Ich finde auch Gründerteams müssen sich komplementieren. Also wenn du 10 Maries hast im Management, dann wirst du nicht vorankommen. Du brauchst unterschiedliche Charaktere, die sich aber natürlich in gewissen Common Sense, also in gewissen gemeinsamen Werten miteinander vereinen. Du hast klare Werte, idealerweise vor dem Hiring schon definiert, sodass du damit einfach deine Kultur als Beiprodukt mit skalieren kannst. Das heißt, was wir oft machen, wir arbeiten ganz, ganz eng mit den Gründern und Gründerinnen zusammen. Wir sind C-Level-Sparring-Partner. Wir gucken, bevor wir Menschen einstellen, wie wollen wir zukünftig aufgestellt sein? Wie ist die zukünftige Kultur? Ich weiß, Kultur, sage ich auch immer, kommt eher von der Belegschaft. Aber der Gründer und die Gründerin, die können das von Anfang an auch mit steuern, sofern sie sich mit diesem Thema auch befassen. Das ist allein fängt ja schon damit an im Hiring. Wie ist deine Gründerstory? Ja? Wie motivierst du deine Mitarbeitenden? Wir hatten doch letztens diese Diskussion, wie weit darf ich mich reinverkaufen als Gründer im Hiring? Weil eigentlich bin ich ja auch so, wie ich bin. Und das ist ja auch die Realität, die dann im Nachgang natürlich kommt. Und da sollte man natürlich authentisch sein und auch Einblicke geben. Aber wirklich dieses Motivation über Vision und Mission, das ist wirklich ein großer Punkt, damit man leistungsstarke Teams, die wirklich langfristig motiviert sind, auch einstellen kann.
Mhm. Dann vielleicht auf dieses Walk the Talk. Also, was sollte ich quasi nicht machen in diesem Hiring-Prozess? Also, was wären 2, 3 Fails, wenn ich das eben nicht umsetze, das Vision-Aligned Hiring? Und wie kriege ich, also das Part Nummer 1 und Part Nummer 2, wie kriege ich es quasi übersetzt in mein Vorstellungsgespräch mit vielleicht 2, 3 wichtigen Fragen, die ich da stellen kann, um genau das dann umzusetzen?
Also dieses Vision-Aligned Hiring, das sagt sich so leicht, aber eigentlich ist es Gründerarbeit. Also was ich merke, wir sind sehr erfolgreich beim Wachstumsplan, wenn die Gründer und Gründer sich zusammengesetzt haben. Also wirklich diese Gründungsteam, die müssen Klarheit haben und nicht der eine sagt A, der andere sagt B und dann stehst du im HR zum Beispiel in der Mitte oder du als neuer Mitarbeiter, sondern dass man wirklich feststeckt, das sind deine Bereiche, das sind meine, aber wir wollen beide eigentlich die Mitarbeitenden, die ABC mitbringen. Mhm. Und das klingt so leicht gesagt, aber ganz viele Gründer und Gründerinnen, die reden dann über Produkte, die reden über Investoren, die reden über den Markt, aber nie eigentlich über ihr Team, weil sie irgendwie denken, naja, der eine kennt mich doch oder der andere wird schon die gleiche Entscheidung treffen. Mhm. Aber wenn man da wirklich sagt, okay, in der Roadmap gibt es Leading Principles, es gibt Operational Principles, das zeigt, wie man im Alltag seine Unternehmensstrategie eigentlich auch lebt und wo hat der Gründer A das Vetorecht und wo hat das auch nicht. Also wo darf der Gründer B dann vielleicht mehr schalten und walten? Und ich sage ja auch immer, Gründer sein hat viel auch mit elterlichen Erziehungsmethodiken zu tun. Also das, ich sehe so oft so Parallelen, ja, weil natürlich hast du da dein Team, deine Community, worüber ja alle sprechen, hast du um dich herum und da muss man eine klare Sprache sprechen und viel miteinander im Gründungsteam arbeiten. Weil irgendwann allein im Operativen verliert man den Draht zu seinem eigenen Partner. Es ist ja tatsächlich ein Partner. Und dann sehen wir auch ganz oft so nach 5 oder 7 Jahren, dass sich Gründungsteams oftmals dann auch trennen. Und auch das ist normal. Ne? Also natürlich möchte ich das nicht und es bringt immer Unruhe rein, aber es ist Teil der Realität. Weil wenn Mitarbeitende sagen, die Firma passt gar nicht mehr zu mir, kann auch ein Gründer sagen, hey, die Firma hat sich so weiterentwickelt, ich war ein super Gründer in den ersten 10 Jahren, aber jetzt muss ich ihn Staffelstab abgeben. Und das sehen wir ja überall, ne? Auch bei großen Firmen, bei kleinen Firmen. Das gehört letztlich dazu. Und da komme ich dann auch zu diesem zweiten Punkt, dieses Culture by Design. Du hast eine Vision by Design irgendwo. Ne? Wenn wir bei Vision Aligned Hiring, heißt ja, du darfst es aktiv steuern. Und das Ganze kannst du auch mit der Kultur machen. Rituale, Storytelling. Das Ganze, wenn wir jetzt im Walk the Talk sprechen, ist natürlich, dass du viel mit dem HR redest. Du bindest es von Anfang an schon mit ein. Und dadurch kann das HR zuhören und kann deine Storyline auch interpretieren, runterbrechen, einerseits in extern Marketing nach außen, extern Richtung Kunden und dann aber auch vor allem intern, wenn es darum geht, Hiring, Developing und Retaining Talent. Das heißt, wenn Unternehmen ja auch oftmals sagen, ach, von 20 auf 80 Mitarbeitende, alle sagen, wir sind ja hier, wir haben ja alle Aufgabenbereiche, heißt das aber auch ganz oft, dass jeder das unterschiedlich interpretiert. Also das merke ich auch in unseren Unternehmens Beratungsmandaten, dass jeder eine ganz andere Vorstellung hat von Erwartung, andere Vorstellung hat von Werten und die Vision, die wird anfangs mal auf die Webseite gepackt, aber sie wird eigentlich im Operativen gar nicht thematisiert.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt aus dem People Playbook.
Genau, ich hatte auch nochmal gesagt, dass der ELTV extrem interessant ist. Das ist der Employee Lifetime Value. Das ist der Lebenszeitwert. Und wenn wir in Walk the Talk, in der Roadmap planen, dann gehen wir wirklich in dieses Big Picture rein, dass wir sagen, hey, eure Leute kommen ins Haus, sie müssen ongeboardet werden. Also Onboarding ist in meiner Welt ein extrem großer Wachstumstreiber. Weil wenn du Menschen ordentlich ongeboardet hast, bleiben sie länger in der Firma. Sie sind sogar leistungsfähiger. Sie erwarten eine höhere Wertschätzung, sind dem Unternehmen einfach viel tiefer, auch intrinsisch gebunden. Auch wenn man diese intrinsische Motivation kaum steuern kann, kann man sie flourishen. Also man kann sie quasi gießen und blühen lassen. Und das Ganze kriegst du wirklich damit hin, indem du deine HR-Strategien am Lebenszyklus deines Mitarbeitenden orientierst. Und die sind 80%, wie gesagt, produktiver. Und da kann man natürlich super ansetzen. Und dann ist dann oftmals die Frage, ja, Marie, schön und gut, dass dann die Mitarbeitenden ein ordentliches Onboarding haben. Aber wie bekomme ich denn diese Kurve höher und weiter, dass Mitarbeitende länger und in meinem Unternehmen bleiben und einen höheren Return on Investment reinbringen? Was mache ich denn außer Onboarding? Dann heißt das oftmals, dass wir Mitarbeitende immer wieder motivieren müssen, antreiben müssen. Also es geht ja nicht darum, dass ein Gründer oder eine Gründerin oder ein Vorgesetzter immer wieder nur Coach ist und ein Motivator ist. Um Gottes Willen, das sage ich gar nicht. Aber man muss ihnen interne Perspektiven ermöglichen. Und das kann einmal ein Gespräch sein, das kann ein tolles Projekt sein, was genau in die spezifischen Stärken einspielt. Ich rede hier wirklich über Cross-Functional Learning, dass du Leadership-Programme aufsetzt, dass du Entwicklungspfade möglichst. Das muss nicht immer eine externe Möglichkeit sein. Das muss nicht immer ein spezifisches Development-Budget sein, um Gottes Willen. Das kann ja auch Learning on the Job sein. Das kann ja auch sein, dass sich Projektteams crossfunktional ineinander verankern bei Projekten oder dass man Teams miteinander verbindet im Alltag, dass es zum Beispiel ein Bi-Weekly gibt, wo sich Teams untereinander austauschen zu Innovation. Also wir hatten zum Beispiel auch eine ganz tolle Firma, die hat gesagt, Marie, wir sind im Manufacturing-Bereich, wir haben eine krasse Reputation, aber das Thema Nachhaltigkeit, ganz ehrlich, wir kommen gar nicht zu Potte. Und dann haben wir in diese Roadmap mit eingebaut, dass wir ein Squad bilden, was sich projektbasiert für ein Jahr mal findet. Das sind die High Potentials aus verschiedensten Abteilungen und die dürfen dieses Programm durchlaufen, dass sie sich einmal in 2-Wochen-Rhythmus treffen, zu einer gewissen Agenda, also es gab dann einen Owner, der diese Initiative leitet, vorbereitet, nachfasst und steuert und dann wurden diese High Performer, die aus so unterschiedlichen Blickwinkeln, Kultur, Produktentwicklung, Sales und die konnten dann das Thema Nachhaltigkeit miteinander verbinden und was rauskam, war ein ganz neues Produkt, was für einen, das war eine Dachkonstellation, die ganz anders isoliert war als vorher und da haben sie gesagt, okay, wir bauen das jetzt und wir machen eine Pilot indem wir das für 5 Regionen in Deutschland anbieten und dann erstmal die Nachfrage einsacken, bevor wir eine Webseite bauen oder in weitere eine Produkterweiterung. Lass uns doch erstmal die Nachfrage prüfen. Und das lief so gut an. Am Anfang dachte ich noch, das ist ja wie so ein Kaffeekränzchen, aber durch diesen Owner, der das dann wirklich gesteuert hat und dann auch immer mehr Commitment dahinter entwickelt hat, da wurde was so Tolles daraus und letzten Endes haben die dann dadurch auch eine Produkterweiterung gemacht. Und da haben die sich nicht extern jemanden eingekauft oder irgendwie extrem viel Budget raufgepackt. Die haben einfach intern es ermöglicht, dass Menschen sich auf einem Bereich intern weiterentwickeln durften und mitwirken durften. Und das hat sich rumgesprochen. Dann gab es HR-Newsletter. Wir haben im Intranet informiert. Wir hatten ein spezifisches Event dafür, wo wir dann selbst auch neue Talente dafür promotet haben. Und das war eine richtig tolle Initiative, die natürlich auch Einfluss auf die Kultur letzten Endes hatte bei der Firma.
Da ist ja immer so ein bisschen das Thema, wer ist vielleicht geeignet dafür und wer kann so ein bisschen als Vorbild auch vorweggehen, weil es ja doch, glaube ich, auch unterschiedliche Motivationen innerhalb der Belegschaft gibt. Also wie bekommt man das hin, dass es in dem Moment tatsächlich kein Kaffeekränzchen wird, wo sich dann einfach nur 4-5 Leute regelmäßig treffen, Spaß haben, aber eigentlich nicht vorankommen.
Ich habe ja erzählt, dieser Owner, dieser Projekt-Owner, der hat das Commitment dann natürlich bekommen, weil immer wieder tolle Ideen kommen. Und wir haben dann aber auch gemerkt, irgendwie kommen wir dann auch nicht weiter. Und dann gab es eine Tandem-Funktion. Mhm. Es gab jemand, der dieses Commitment hatte aus dem Produktbereich und einem aus HR. weil derjenige dann auch gesagt hat, okay, damit wir das Commitment vom Vorstand, vom Board erhalten und weitermachen dürfen, müssen wir auch kleine Milestones natürlich zelebrieren und ermöglichen. Mhm. Das heißt, es wurde da Projektpläne wurden gemacht. Wir haben uns aligned wirklich auf Outcome, weil du kannst ja nicht nur erzählen, jeder hat tolle Ideen. Und dann auf einmal hast du ein riesiges Whiteboard von zig Ideen. Mhm. Aber man muss sich committen auf 2, 3, die dann auch das ideale Outcome natürlich mitbringen. Mhm. Und das hieß dann natürlich auch, dass der Projektowner gewisse Ideen verfallen lassen musste. Tolle Idee. Lass uns das gerne als Future-Problem sehen, ja, oder als Future-Initiative. Wir müssen aber jetzt A, B, C erstmal verfolgen. Ja. Und es war in dem Prozess auch teilweise frustrierend, weil du immer wieder verworfen hast. Ne, dieses Try and Error, das lieben ja junge Startups, ja, die kennen das ja gar nicht anders. Aber es war tatsächlich eine Firma, die war extrem groß auch. Also die hatten 5000 Mitarbeitenden. Das ist dann nicht so leicht gesagt mit Try and Error. Und die mussten sich dann auch anhand dieser ja kulturellen Projekt-Setup mussten sich dran gewöhnen. Und natürlich gab es Leute, die eher frustriert waren, die dann resigniert haben. Und dann gab es Leute, die es gefeiert haben. Mhm. Aber dann nimmst du halt erstmal die Leute mit, die es gefeiert haben und versuchst, die anderen nachzuziehen, indem du ihnen immer wieder the why erklärst, die wie ein bisschen visionärer rangehst. Und wenn dann 2, 3 Leute auch rausgegangen sind, dann war das auch völlig in Ordnung. Ne? Also man versucht ja auch immer diesen ganzen Wachstumskurs, wenn es um Motivation geht, versucht, wie kriege ich meine Mitarbeitenden eigentlich mit Ownership statt nur Gehalt? Ist immer eine Riesenfrage, die immer wieder kommt. Und die jungen Startups oder die amerikanischen Tech-Firmen, die sagen dann, oh, es gibt VSOPs, ganz klar. Wir sind ja auf Exit getrimmt, wir kommen da mit langfristigen Mitarbeiterprogrammen. Das funktioniert teilweise, aber in der deutschen Mittelstandsinfrastruktur eher weniger. Ja, da musst du dann mit anderen Dingen kommen. Und dann ist halt so ein Projekt auch in irgendeiner Form ein Incentive. Wenn man sagt, ich kann mich mit einem gewissen kalkulierten Risiko doch irgendwo verwirklichen, auch in einem großen Unternehmen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Thema war, wie steigern wir den Wert über den Lebenszyklus eines Mitarbeiters vom Start bis irgendwann zum Ausscheiden, wann auch immer das sein mag, hoffentlich möglichst lange in der Zukunft. Was wäre ein dritter Punkt aus dem People Playbook?
Wenn ich einen dritten Punkt wählen dürfte, dann ist es auf jeden Fall promote from within. Also die Realität, die ist einfach noch eine andere. Du hast natürlich dein Gehaltsgerüst, du hast deine Jobtitel und man denkt, man hat es einmal festgezurrt und dann läuft das Ganze. Mhm. Dann stellen sich so die Fragen, ja Marie, wie kann man denn als High-Perform-Entwickler weiterhin wachsen? Oder Marie, wie kann ich als mittleres Management in einem familiengeführten Unternehmen wachsen? Weil irgendwann kommt man tatsächlich an einen Punkt, wo es hierarchisch fast nicht mehr möglich ist. Das kann ja nicht jeder Head-Off werden, ne? Ist ja völlig klar. Das heißt, von unserem People-Playbook haben wir dann auch diese Sektion Promote from Within, dass wir sagen, es gibt nicht eine Karriereleiter, die du hast, die wir eigentlich ja alle kennen, ja, aus dem Studium, aus der Karriere, aus dem Job. Mhm. Es gibt ein Karrieregerüst, wie so ein Klettergerüst, muss man sich das vorstellen. Und wenn du zum Beispiel es schaffst, als Unternehmen einen Talentpool aufzubauen, der nicht nur externe Talente hat, sondern auch interne Talente, hast du die Möglichkeit, bevor du vielleicht Recruiting-Firmen dir reinholst, Headhunter dir reinholst, erstmal zu gucken, was habe ich eigentlich in meiner ersten Riege oder in der zweiten Riege. Wer äußert welchen Kompetenzaufbau? Wer äußert welche Wissenslücke? Und da gibt es auch richtig gute Tools, die du dir entweder selbst bauen kannst, du kannst sie dir aber auch outsourcen, wo du einen Überblick hast über deine internen Daten. Und ich sage ja auch, modernes HR ist data-driven. Modernes HR ist nicht nur auf Menschen. Natürlich ist der Mensch das absolut Wichtigste, was Firmen haben, sage ich ja. Aber wir müssen auch es schaffen, eine gewisse Datenlage zu erwirtschaften oder nicht zu erwirtschaften, aufzubauen, damit wir Engagement messen können, damit wir Fluktuation analysieren können, damit wir Feedbacksysteme bauen können. Und dieses Promote from Within hat zum einen nicht nur den Talentpool, nicht nur das Karrieregerüst, sondern auch agile Projekte. Ne? Also wenn ich wieder zurückkomme zu meinem Beispiel, dadurch konnten sich Menschen äußern und dadurch konnten wir auch Menschen in anderen Umfeldern erkennen, wie sie agieren, wie sie mit Krisen umgehen, wie sie mit Fehlentscheidungen umgehen, wie sie mit Änderungen umgehen. Und dadurch haben wir es auch, ja, haben wir denen eine Option geboten, ihr Potenzial zu zeigen. Mhm. Und dann kann es sein, dass der ganz große Sales auf einmal ins Product wechselt, weil der über die Jahre super viele Insights eigentlich sich ermöglichen konnte anzueignen, die es dann ins Produktteam schaffen. Ne? Und deswegen meine ich, dann kannst du auch mal ein Risiko eingehen und kannst demjenigen ein Skillset nochmal antrainieren, was dann wichtig für seine Rolle ist. Aber ich merke es ja auch selbst, du hast alles sehr fokussiert. Du hast Sales, du hast Product, du hast Marketing und gerade haben wir ja auch seit über 2 Jahren dieses Marie, ich brauche SDRs. Also Sales Representative Developer, die wirklich auch nicht nur den Sales-Gedanken inhaben, sondern die technische Perspektive auch mitbringen. Mhm. Also ich merke ja auch, dass Firmen, also es gibt manche Gründer und Gründerinnen, die sagen, Mensch Marie, ich weiß, ich suche die eierlegende Wollmilchsau und ich weiß, ich finde wahrscheinlich nicht den perfekten Sales-Menschen, der sich super artikulieren kann, der ein Hunter ist und dann noch ein Produktverständnis hat, ne, weil der, also da muss man dann auch schauen, okay, lass doch erstmal innen gucken, ob du nicht da jemanden hast, den wir easy auf drauf trainieren können, weil das ist dann nicht eine Rekrutierungskosten von 20.000, sondern hast du vielleicht eine Umschulungskosten von 5.000, ne? Also auch das ist eigentlich, kann eine gute Maßnahme sein, die man sich vielleicht vorher überlegen sollte.
Ja, bedeutet aber, damit ich nicht im Prinzip aus dem Bauch heraus entscheide und sage, oh, der könnte das ja auch ganz gut machen, dass ich sehr dezidiert in Personalgesprächen, in Entwicklungsgesprächen solche Punkte, wie du sie genannt hast, wie geht jemand mit Krisen um, wie geht jemand mit Fehlern um, dokumentiere, damit ich dann auch wirklich sagen kann, ja, die Person passt tatsächlich zu dem Profil und nicht könnte sein, dann schiebt man die Person rüber, gibt vielleicht noch ein Training dazu, hat dann aber eine Fehlentscheidung getroffen.
Das kann passieren.
Also da gut dokumentieren, damit ich da eine gute Entscheidung treffen kann.
Ja, und ich bin auch nicht inwiefern, also dieses Try and Error, das erlauben wir oftmals in Produktfeatures, aber selten bei Menschen. Mhm. Ne, das hatten wir, glaube ich, bei der einen Folge auch, wo es hieß, ja, jetzt ist ja der Mensch bei mir. So, er hat ja ein Onboarding und jetzt muss der 100% leisten. Also jeder hat ja auch sein eigenes Tempo und ich bin auch ein Fan von Chancen vergeben. Bis zu einer gewissen Grenze, definitiv. Aber ja, Dokumentation ist im HR das A und O. Es ist so, so wichtig, dass wir da nicht nach Bauchgefühl auch entscheiden und Mitarbeitenden sagen, okay, jetzt hast du hier ein Entwicklungspotenzial, mal gucken, wie es läuft und am Ende des Tages läuft es gegen die Wand und derjenige fürchtet jetzt andere Konsequenzen. Ne? Also auch das höre ich ganz oft aus der Realität. Ja. Aber dass man sich da zusammensetzt, kalibriert und ich finde, wenn man Fehler macht und daraus lernt, dann war es kein Fehler. Wenn man den Fehler zweimal macht, ja, dann bin ich auch kein Freund mehr. Dann sage ich auch, oh, da haben wir jetzt aber ein anderes Problem, ja. Chancen geben, aber dann auch Fehler auch tolerieren. Das ist auch wichtig.
Ja. Gut, dann kommen wir zum vierten Punkt.
Vierter Punkt ist bei mir auf jeden Fall HR-Systeme skalieren. Also in dem Wachstum ist es natürlich extrem wichtig, dass wir auch investieren und nicht nur ja reaktiv abwarten, bis der Schmerzpunkt zu groß ist. Also ja, wir leben in Deutschland, wir haben dieses ganze DSGVO-Thema, dann kommen irgendwelche Talente, die sich beschweren und ich merke, so ab 30 Mitarbeitenden sollte man wirklich darüber nachdenken, seine HR-Systeme einmal zu auditen. Also du kannst am Anfang viel mit Excel machen. Mhm. Du kannst am Anfang dir selbst auch deine Systeme bauen, aber ab einer gewissen Größe gilt es tatsächlich zu schauen, bedarf es vielleicht doch ein HRIS, ja, dass man eine fundamentale Grundlage hat, wie man seine Daten strukturiert, wie man Urlaube einträgt, wie man sein mittleres Management entlastet, weil das schiebt sich dann vor sich hin und frustriert extrem die Menschen. Und das ist vielleicht für manche No-Brainer, wenn sie das hören, aber ich sehe das ziemlich oft, dass wir da noch sehr sehr zögerlich sind, genau, da wirklich auch ein Investment zu tätigen. Das heißt, das ist schon bei uns im People-Playbook, dass wir da auf jeden Fall eine Audit fahren. Und ne, wir haben auch über Prozesse gesprochen und dass man die versucht, in seinem Wachstumskurs zu stabilisieren. Das ist ein kleiner Punkt. Ansonsten ist es auch Kommunikation, das wirklich als System zu sehen. Also wenn ich jetzt sage, als fünften Punkt Kommunikation als System, dann machen wir oftmals eine Analyse, wie wird präferiert, welcher Kommunikationskanal wird präferiert? Und auch da sind Firmen super individuell aufgestellt. Ich hatte eine Firma, 300 Mitarbeitende, 2 Gründer in Malta, die keine E-Mails gemacht haben. Die haben alles über WhatsApp gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin vom Glauben abgefallen, habe das tatsächlich in Berliner in der Gastronomie auch miterlebt, dass ich das da auch nochmal gesehen habe. Das ist utopisch, ja. Ich komme klar aus der Startup-Scale-Up-Szene, bin aber auch vielen Konzernen rumgetanzt. Ich kenne das ja gar nicht. Für mich ist eine E-Mail super wichtig. Und wir machen teilweise so diese Analyse, dass wir sagen, Wichtiges für E-Mail, projektbezogen für kann in Slack passieren. Es gibt auch viele Firmen, die machen keine Town Halls oder All Hands. Also man da auch wirklich, führen wir wirklich tatsächlich mehrmals im Jahr ein, dass wir dann sagen, okay, es gibt dann eben halt pro Quartal ein All Hands, wo sich alle Departments wiederfinden. Jedes Department, und das ist auch nochmal ein Punkt, dass es nicht nur irgendwie der eigene Twitter-Account ist vom Gründer oder vom Gründerteam, sondern dass jedes Department die Möglichkeit bekommt, 5 bis 10 Minuten über seine Initiativen zu sprechen, über seine Milestones und auch Fehler zu sprechen. Mhm. Und das merke ich auch, gibt einen enormen Motivationsschub, dass man das aufsetzt. Wir hatten eine Firma, da mussten wir natürlich auch Entlassungen machen. Das ist ja auch mittlerweile fast ein Standardprogramm bei uns in der Wirtschaft. Und dann heißt es natürlich auch, okay, die Leute, die gehen müssen, die gehen. Was machst du mit den Leuten, die bleiben? Und das ist ja eigentlich so auch der schwierigere Case, ne? Und da hatten wir eine so tolle Initiative gemacht, dieses Ask Me Anything AMA Sessions, dass wir die Gründer einfach vor ihre Belegschaft gestellt haben und haben gesagt so, hey, ihr dürft jetzt mal wirklich querbeet fragen. Und es ging wirklich querbeet. Das ging gar nicht nur um Business, ja. Das ging auch, wie schaffst du das als arbeitender Vater alles zu wuppen? Oder wann war dein größter Druckpunkt, den du auf dem Herzen hattest? Wie bist du damit umgegangen? Und das klingt im ersten Zuge so, um Gottes Willen, warum soll ich mich als Gründer vor meiner Mannschaft ausziehen? Aber es hat eine enorme psychische Sicherheit gegeben und es hat einen ganz anderen Raum gegeben und man hat eine Nähe bekommen und ein Verständnis füreinander arbeiten können. Und das haben wir sogar bei einem Kunden auch mal schriftlich gemacht, weil der war dann wirklich zögerlich skeptisch. Der meinte, Marie, schön, dass du mir dieses Beispiel gibst, aber das passt nicht zu mir. Das heißt, ich habe dann auch abgewandelt und habe gesagt, okay, es gibt einen Fragekatalog, den wir schriftlich von der Belegschaft einsammeln und du pickst dir die besten 10 Fragen raus und gehst dann rein. Ne? Also es ist ja nicht immer schwarz-weiß. Du kannst ja auch Dinge hören und sagen, nehme ich mir nur zum Teil an und könnte zu deiner Mannschaft ja vielleicht passen. Und mit solchen Kommunikationssystem und Analysen schaffen wir es, Informationslücken, die oftmals in der Realität eigentlich genau das Problem sind, zu eliminieren. Weil es oftmals heißt, ja, so, was die anderen machen, ist ja eh nicht meine Verantwortung und ich habe eh keine Ahnung. Mhm. Und das ist so schade. Wir hatten bei einer Firma, das waren 700 Mitarbeitenden, da haben wir ein Offsite gemacht und haben Führungskräfte wirklich 3 Tage lang in einen Raum eingesperrt. Also es klingt jetzt banal, aber natürlich gab es tolles Essen und auch mal einen Impulsvortrag. Aber letzten Endes haben wir auch einfach mal unstrukturiert, bewusst unstrukturiert. Ich bin ja ein sehr strukturgedankender Mensch und sage so, Gott, wir müssen Wachstum irgendwie skalieren. Aber ich sage auch, es gibt Momente, da dürfen wir auch Offroad gehen. Da dürfen wir auch kreativer miteinander sein. Und das hat auch geholfen. Ne? Also es muss ja jede Initiative ist ja, also die muss ja individualisiert betrachtet werden auf die eigene Firma.
Ja. Gut, das Thema Kommunikation, ne? Ein Riesenthema. Einerseits die Kanäle, andererseits die Formate, so wie du es gerade beschrieben hast, auch ein wichtiger Teil in dem People Playbook. Das waren 5 der 10 Punkte, die du jetzt vorgestellt hast. Ich kann ja sagen, wir haben ja am Ende unserer Podcast-Reihe auch eine Live-Q&A am 29.04. Da könnt ihr, die jetzt für euch vielleicht auch interessiert, für die anderen 5 Punkte natürlich dabei sein und fragen, was dann noch im People Playbook drinne steht. Von daher, Marie, wenn man jetzt aus dieser Folge rund um das People Playbook 3 Dinge mitnehmen, sich merken soll, welche würdest du nochmal hervorheben?
Ja, also dass wir nicht zu spät aufräumen, ist hoffentlich klar, weil das kostet dich ansonsten Monate an Produktivität. Ich würde sagen, Leadership-Prinzipien definitiv definieren, das sehe ich sehr oft, dass wir Prozesse, das hatten wir auch in der Folge davor, wirklich einführen und dass wir auch einen Raum ermöglichen, neben der Standardisierung und der Skalierung, dass man auch sagt, okay, wir gehen jetzt bewusst in Reibung wieder rein. Ja. Und wirklich kontinuitiv, dass wir dadurch einen neuen Fokus schaffen und auch schnellere Entscheidungen treffen können. Also dieses People-Playbook, das ermöglicht euch, anhand verschiedener Ebenen verschiedene Bereiche zu betrachten. Und das ist wichtig, dass wir das sehr, sehr oft machen, weil klare Organisationsmodelle steigern die Produktivität nachweislich. Also ich habe neulich erst McKinsey-Studie gelesen, bis zu 25%. Und das ist doch ein Wort, auf das wir uns gut fokussieren können.
Marie, dann zum Abschluss. Was erwartet uns in der Folge Nummer 7?
Ja, die Folge Nummer 7, da geht es ehrlicherweise darum, dass wir über Fehler sprechen. Also was sind eigentlich die größten Fehler beim Wachstumskurs oder auch beim Aufbau von Teams? Freue ich mich sehr drauf, René.
Und ich bin gespannt. Vielen Dank, Marie.
Danke dir.
Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Und nochmal der Hinweis, nach dem Abschluss der Serie gibt es ein besonderes Highlight. Die Live-Q&A mit Marie gibt es auf unserem FG Campus am 29.04. Die Anmeldung und die Teilnahme ist kostenfrei und den Link findest du in den Shownotes. Oder du gehst einfach auf die Website www.fgcampus.de. Wenn ihr Fragen schon jetzt einreichen wollt, schickt mir die gerne an podcast@für-gründer.de oder auch andere Fragen rund um das Thema Personal. Und auch der Hinweis, Marie, findet ihr natürlich auch auf LinkedIn, wo ihr auch immer wieder Updates rund um das Thema Personal von ihr findet. Spannende Meinungen und wertvolle Impulse. Auch dazu gibt es den Link in den Shownotes zur Folge. Vielen Dank und bis zur Folge Nummer 7.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.